Heute im New Lawyers Podcast an Christine Anni Becker.
Ich glaube, der LinkedIn-Algorithmus, der war etwas überrascht über eine Person in Robe mit Samtbesatz. Da hat er gesagt, huch, ist das etwa eine Richterin? Das haben wir ja noch nicht so oft gesehen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket mit mir, Magdalena Oehl. Ein kurzer Hinweis vorab. Talent Rocket ist dein Partner in deiner juristischen Karriere. Wir bringen dich mit Arbeitgebern zusammen, die genau zu deinen Zielen passen. Leg dir jetzt dein Profil an und gehe den nächsten Schritt auf talentrocket.de. Ann-Christine Anni Becker ist Präsidialrichterin am OLG Hamburg. Zusammen mit ihrem Social-Media-Team zeigt sie auf LinkedIn und Instagram, wie nahbar der Staatsdienst sein kann. Wir sprechen heute darüber, wie die Justiz im Kampf um Talente gegen Großkanzleien punktet, warum Purpose dort inklusive ist und wie man eine konservative Institution modern präsentiert. Liebe Anni, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und starte mit der altbekannten Icebreaker-Frage, was du als Kind werden wolltest.
Jetzt hast du mich ja schon darauf vorbereitet, Magdalena. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich wollte damals Theaterschauspielerin werden als Kind, zum Unmut meiner Eltern. Die fanden Theater zwar toll, aber für ihre eigene Tochter vielleicht nicht unbedingt. Und ich habe das aber auch schon öfter erzählt. Mein Vater war selber Richter und auch hier in der Hamburger Justizrichter. Und deswegen hatte ich dann Berührungspunkte mit der Justiz schon sehr früh. Also so damals auch schon gab es so, was heute Girls and Boys Day ist, glaube ich, gab es damals auch schon. Man geht mal mit den Eltern mit zur Arbeit und da hat mich das dann schon fasziniert, meinen Vater da vorne so in Robe zu sehen und im Gerichtssaal und alle hatten so viel Respekt vor ihm und es war irgendwie beeindruckend. Und genau, und als ich dann älter wurde und es dann wirklich zum Schwur kam und es nicht mehr nur so eine Floskel war, ich werde mal Schauspielerin, sondern es wirklich darum ging, es zu tun, da habe ich dann doch nochmal es mir anders überlegt und habe dann doch Jura studiert. Und so bin ich hier gelandet.
Also auch kein Theater in der Freizeit,
ja,
Freizeittheatergruppe oder sowas.
Zu Beginn habe ich das noch gemacht, aber das ist dann irgendwann eingeschlafen. Ich habe dann ja irgendwann diesen Jurawettbewerb gemacht, diesen Wismut-Court an der Uni Hamburg. Und das ging dann so ein bisschen in die Schauspielrichtung. Das hat mir dann wieder großen Spaß gemacht. Und jetzt mache ich ja viel Social Media. Das ist ja auch wieder so ein bisschen vor der Kamera und so. Also so, ich würde schon sagen, es zieht sich so durch mein Leben schon noch mit so durch, aber nicht so, wie ich mir das mal als Kind vorgestellt hatte. Also da wollte ich wirklich auf den großen Bühnen stehen und so ist es nicht gekommen.
Verstehe, aber eine ganz gute Kombination, die du da für dich rausgearbeitet hast jetzt.
Genau.
Du hast eigentlich meine erste Frage zumindest schon im Ansatz beantwortet. Wie bist du zur Justiz gekommen und wann war dir eigentlich klar, dass du gerne Richterin werden willst?
Ja, also ich merke das immer wieder, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die gar keinen Bezug zur Justiz haben, dass das natürlich bei mir anders war durch dieses Familiäre. Also das kriegt man natürlich irgendwie mit, was die Eltern machen. Und ich habe vor allem immer mitbekommen, auch so wie mein Vater seine Arbeit auch empfunden hat. Das war, glaube ich, mit auch sehr wesentlich, nämlich, dass er so eine Grundzufriedenheit hatte, was so den Sinn seiner Arbeit anging. Und er hat auch immer für sich betont, er war selber zu Beginn Anwalt 3 Jahre lang und ist dann irgendwann in die Justiz gewechselt. Und er hat für sich dann auch immer die Unterschiede so betont und dass ihm das eben auch viel mehr Spaß macht jetzt, was er dann zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und ich glaube, wenn ein Elternteil nach Hause kommt, meine Mutter war auch zufrieden mit ihrer Arbeit, aber die hat auch noch was anderes gemacht. Aber wenn so Elternteile nach Hause kommen und sehr gut über die Arbeit reden, dann macht das schon, glaube ich, was mit so einem jungen Menschen. Und deswegen konnte ich mir das schon früh dann vorstellen, als ich dann mich zum Jurastudium entschied, dann auch tatsächlich in die Richtung zu gehen. Und genau, so kam das im Prinzip. Und dann im Jurastudium und im Referendariat, da habe ich mich aber schon auch geöffnet diesen ganzen anderen Berufsgruppen. Also ich war jetzt nicht jemand, der von Tag 1 gesagt hat, so jetzt studiere ich Jura, jetzt werde ich Richterin, sondern ich habe mir durchaus alles Mögliche auch angeguckt und ich war auch über die Grenzen hinaus. Also ich war dann auch im Ausland, ich habe auch auf verschiedenen Sprachen dann gearbeitet und ich habe vieles ausprobiert, um zu gucken, was mir am besten gefällt. Und dann war es aber tatsächlich so, dass im Referendariat dann gerade so zum Ende hin ich dann es im Prinzip für mich selbst zum Schwur kam und ich gesagt habe, was will ich jetzt wirklich machen? Und alles in einen Topf geworfen und geguckt, so, was spricht jetzt für Option A, für Option B, für Option C? Und das war ja, also ist ja auch ein Privileg, dass man überhaupt über verschiedene Optionen so nachdenken kann. Aber für mich war dann schnell klar, ich habe Lust, Richterin zu sein. Und zwar auch sofort und nicht, wie alle es erwartet hatten. Anni geht erstmal in die Großkanzlei. Das ist ja auch was, wovon man sich dann so frei machen muss, ne? Wenn man dann viel auch in die Richtung gemacht hat, so einen Lebenslauf, ich sag mal, aufgebaut hat, der so sehr karrieristisch und international vielleicht auch ausgerichtet ist. Ich wurde tatsächlich auch im Vorstellungsgespräch in der Justiz dann gefragt, was will denn jemand mit ihrem Lebenslauf jetzt bei uns? Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine provokante Frage, die wir durchaus auch mal absichtlich stellen, zu gucken, wie die Person reagiert. Aber das war ja auch was dran. Also ich hatte so ein, war eigentlich sehr so in diese Kanzlei-Richtung internationales Arbeiten, Schiedsverfahren ausgerichtet. Und ja, dann kam es ganz anders. Und ich kann aber sagen, ich habe es nie bereut. Das ist das Schöne.
Das wäre meine Frage gewesen, ob du das jetzt im Nachhinein anders machen würdest und die Ausrichtung, die du schon im Studium hast, jetzt mit dem Wissen, was du für deinen Beruf jetzt brauchst, anders gewählt hättest.
Tatsächlich nicht. Und es ist wirklich, ich schäme mich fast, das so zu sagen, aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht ein einziges Mal in 8 Jahren, die ich den Job jetzt mache, das bereut habe. Und ich auch sagen muss, ich habe ja sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde, die in auch in Kanzleien tätig sind, auch in Unternehmen tätig sind. Viele sind auch sehr, sehr zufrieden, aber einige sind auch sehr, sehr unzufrieden und geraten auch immer wieder an so Punkte, wo es nicht weitergeht, was ja auch total nachvollziehbar ist. Und das sind alles so Dinge, die, diese Privilegien, die werden mir immer bewusster, je länger ich den Job mache, wie viele Vorzüge es hat. Und es ist natürlich eine Typfrage. Also ich bin mir auch 100% sicher, dass sich nicht jeder hier so wohlfühlen würde, wie ich das tue. Aber ich glaube, also ich weiß sehr zu schätzen, dass es für mich so super passt. Also ich bin sehr zufrieden.
Ein Grund, warum du das Arbeiten in der Justiz auch so spannend fandest, war auch diese Aufteilung. Ne? Du hast jetzt, glaube ich, oder hattest eine 70-30-Aufteilung. Kannst du dazu noch mal mehr sagen? Weil ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, von der gar nicht alle wissen.
Ja, und es ist tatsächlich so eine Möglichkeit, die es ziemlich oft gibt. Wir nennen das Mischpensen, also wenn man gemischte Dinge macht. Und das kann man tatsächlich relativ oft und muss man manchmal sogar auch. Das ergibt sich schon, dass man verschiedene Rechtsprechungsbereiche zum Beispiel kombiniert. Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen exotischer. Ich mache ja Social Media und Nachwuchsgewinnung fürs Hanseatische Oberlandesgericht und für die ganzen Hamburger Gerichte. Und genau, dadurch ergibt sich so eine Aufteilung, dass ich das zu 70% mache und mit 30% mache ich eben noch Rechtsprechung. Ich bin am Amtsgericht und mache mit den 30% jetzt zurzeit Zivilrecht. Und ich habe aber schon alles Mögliche kombiniert. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Zeit lang 50-50 gemacht, 50% Strafrecht und 50% Betreuungsrecht. Auch eine spannende Kombination. Oder ich habe im ersten Berufsjahr 70% Handelsregister-Sachen, 20% Nachlass und 10% Zwangsvollstreckung gemacht. Und es ist dann oft tatsächlich so, wie man sich das vorstellt. Also in der Zeit waren wir ja noch nicht digitalisiert vor 8 Jahren. Und da kommen dann einfach unterschiedlich farbige Akten ins Büro und jede Akte ist ein anderes Rechtsgebiet und man guckt dann eben, worauf man jetzt gerade morgens am meisten Lust hat und fängt erstmal damit an. Wenn man irgendwann sagt, so, es reicht jetzt mit dem Gesellschaftsrecht, jetzt mache ich mal ein bisschen, gucke ich mir mal hier so ein Testament an und prüfe mal, ob das wirksam ist oder nicht, dann macht man das nächste Rechtsgebiet. Und so ist so ein Tag nie langweilig, aber auch da, man muss natürlich sehr flexibel sein und dass einem das Spaß macht. Also auch jetzt, so ein typischer Arbeitstag bei mir, der ist wirklich sehr bunt im Moment, weil Social Media und Nachwuchsgewinnung, das kann alles sein, von Podcastaufnahmen über Messebesuche bis hin zu einfach Content produzieren. Und gleichzeitig habe ich eben auch noch eine Aktenvorlage und eine Abteilung zu pflegen. Einmal die Woche Sitzung, das heißt, ich muss auch meine Akten vorbereiten, ich muss dann Urteile schreiben und es läuft alles so parallel und man ist eigentlich ein großer Manager seiner Zeit die ganze Woche, aber es macht großen Spaß.
Und man sollte natürlich schon so eine gewisse Abwechslung auch mögen, ne, wenn man da einen Beruf macht.
Absolut. Absolut. Und das ist ja ganz grundsätzlich so, ne? Wenn man jetzt eher jemand ist, der so in einem Bereich sich immer weiter spezialisieren will und da immer besser werden will, dann ist das nicht so ganz das Richtige, weil das kann schon mal sein. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die brennen für einen Bereich, die landen dann auch irgendwann in dem Bereich und die bleiben dann auch in dem Bereich, ne? Das sind so, zum Beispiel im grünen Bereich haben wir das oft, ne? So IP-Sachen, Urheberrecht, Markenrecht, so, da sind manchmal so Personen, die wollen das unbedingt machen, die machen das auch irgendwann und die machen das dann auch sehr lange und vielleicht sogar irgendwann in zweiter, dritter Instanz, wie auch immer. Aber also grundsätzlich gucken wir natürlich schon eher nach Generalisten, ne? Also Leute, die sich auch vorstellen können, verschiedene Sachen auszuprobieren, die vielleicht auch mal einspringen, wenn was gebraucht wird. So ein bisschen lebt auch unser ganzes Gerichtskonstrukt davon, dass man auch sich flexibel zeigt und verschiedene Bereiche. Und an den Mischpensen sieht man es ja ganz gut. Da muss man dann eben auch mal 50% was anderes dazu nehmen. Aber ja, also langfristig kann man hier eigentlich immer, das ist oft so eine Frage, die ich bekomme, kann ich mir eigentlich aussuchen, was ich machen will oder lande ich dann nach 20 Jahren sonst wo? Das ist eigentlich nicht so. Also man kann sich langfristig schon aussuchen, was man machen will. Aber gerade so in der Probezeit zu Beginn, da wollen wir schon so ein bisschen Flexibilität auch, ne?
Und du hast schon das Strafrecht und den Bereitschaftsdienst erwähnt. Gibt es da so ganz besonders einprägsame Erfahrungen? Das sind ja so die aufregenden Bereiche, ne?
Ja, das ist, also bei uns ist alles ein bisschen aufregend. Ja, wenn man hier frisch sitzt und hat das noch alles noch nie gemacht, ja, dann ist es immer aufregend. Aber klar, also Strafrecht ist natürlich irgendwie besonders spannend. Ich habe das auch lange gemacht und das, also ich muss sagen, am Amtsgericht ist es tatsächlich so, man hat da ja eine ganz große Bandbreite an Tatbeständen, mit denen man beschäftigt ist und auch an Lebenssachverhalten. Und das wird wirklich nie langweilig. Also das geht ja vom kleinen Ladendiebstahl über wirklich Delikte, bei denen jemand verstorben ist, also Mord und Totschlag nicht, aber zum Beispiel fahrlässige Tötung oder Tötung auf Verlangen schon. Und das sind schon so Kaliber, da das beschäftigt einen natürlich auch, ne? Und auch die Bandbreite, also bis zu 4 Jahre Freiheitsstrafe, das ist ja in Deutschland wirklich nicht wenig, bis man da hinkommt. Also da hat man schon mit einer Vielzahl an Fällen zu tun. Und das macht super spannend. Und Bereitschaftsdienst ist was, das macht man ja. Also das kann man in allen möglichen Facetten machen, aber das kann man auch in so einer Wochenendbereitschaft machen. Dann kriegt man unter der Woche sozusagen eine Entlastung, ein bisschen weniger Akten und dafür macht man eine gewisse Zahl an Wochenenddiensten. Bei uns ist das für 10%, sind das 6 Dienste am Wochenende. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie, dass man Telefonbereitschaft hat und dann 24 Stunden erreichbar ist für Staatsanwaltschaft und Polizei. Und dann wird man mitten in der Nacht angerufen, weil man für irgendwas einen richterlichen Beschluss braucht, um zum Beispiel, ganz klassisch ist die Durchsuchung, weil irgendwas durchsucht werden soll. Und das ist natürlich aufregend. Also wenn man dann da schlaftrunken dieses Telefon klingelt und man denkt, puh, mal gucken, was da jetzt am anderen Ende auf mich wartet. Da kann man sich auch nicht so gut darauf vorbereiten. Also man kann sich natürlich so die klassischen Konstellationen nochmal angucken, nochmal gucken, wie schreibt man nochmal so einen Durchsuchungsbeschluss. Aber die konkrete Konstellation ist dann ja wirklich spontan. Und ehrlicherweise sind nachts auch nicht so gut Kolleginnen und Kollegen erreichbar, die man fragen kann. Also da ist man dann schon, muss man dann einfach liefern, ne?
Aber das ist dir gut gelungen.
Ja, man muss sich, das weiß man ja meist immer erst im Nachhinein, ob das alles so richtig war. Aber man muss sich auch so ein bisschen freimachen von Perfektionismus in dem Moment, ne? Also man muss natürlich gutes Judiz beweisen, auch da. Man hat seine rechtsstaatlichen Grundsätze, an die man sich hält. Man hält sich an Recht und Gesetz, ist alles klar. Aber wir wissen auch, wie es ist in der Juristerei. 2 Juristen, 2 Meinungen. Das ist bei uns nicht anders. Und man muss sich so ein bisschen freimachen von der perfekten Entscheidung in dem Moment. Es kann auch mal was schiefgehen. Dafür haben wir Kontrollsysteme, ne? Dafür haben wir Beschwerdemöglichkeiten, Rechtsbehelfe und das gilt beim Amtsgericht sowieso immer. So ein bisschen muss man sich freimachen von, dass dann nach einem nichts mehr kommt. Das stimmt ja schlicht nicht. Es gibt weitere Instanzen, die notfalls nochmal überprüfen und sonst schafft man die Masse auch nicht, ne? Also wenn man über jeder Entscheidung, also wenn ich jetzt dann nachts erstmal 4 Stunden drüber grübel, dann kann ich das nicht machen. Also ich muss schon entscheidungsfreudig sein. Das ist schon wichtig bei unserem Job, aber genau, ist gut handelbar und es ist natürlich super spannend, weil da kann es wirklich alles kommen und das ist immer wieder aufregend.
Und man ist natürlich hochwirksam in diesen Entscheidungen, ne? Das ist ja auch das, was den Beruf so besonders macht und wo eine andere Begrifflichkeit für mich ganz eng mit verknüpft ist, nämlich die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Ja. Gerade ganz großes Thema, auch bei uns bei Talentrocket immer wieder, gerade auch in der Arbeit in Großkanzleien, alle suchen nach ihrem Purpose.
Ja.
Und da hattest du im Vorgespräch von einem Rechtsbereich berichtet, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, der sich aber, glaube ich, an Sinnhaftigkeit kaum überbieten lässt. Und das ist das Betreuungsrecht. Magst du da noch mal ein bisschen etwas dazu erzählen?
Ja, ich habe ja im Vorgespräch gesagt, Purpose gibt es für uns umsonst dazu, ne? Also es gibt eigentlich nichts, was wir machen, wo man die Sinnhaftigkeit nicht spürt. Aber Betreuungsrecht war ein spannender Bereich, das habe ich auch 3 Jahre lang gemacht. Und das war so ein Bereich, den hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das geht, glaube ich, allen so. Also du hast es ja auch gesagt, ne? Die meisten haben davon tatsächlich noch nie was gehört, außer sie haben damit irgendwie selber Berührungspunkte. Und es geht im Prinzip darum, dass man, also es geht um gesetzliche Betreuung. Das heißt, es geht darum, dass man ein Unterstützungsnetzwerk einrichtet für jemanden, der gesetzlich, also rechtliche Unterstützung braucht, der also eine Vertretung braucht. Also im Prinzip wie eine Vollmacht. Aber oft sind das Personen, die können eben niemanden mehr bevollmächtigen. Oder da ist vielleicht niemand mehr, der bevollmächtigt werden kann, und dann macht es das Gericht. Und das sind oft so Konstellationen, wo jemand eben körperlich oder auch psychisch eingeschränkt ist und einfach Unterstützung braucht. Und da hat man ganz viel Berührungspunkte mit so einem sozialen Bereich, den man vorher überhaupt nicht kennt. Also ich habe seitdem immer gesagt, ich bin so beeindruckt, in was für einem gut funktionierenden Sozialstaat wir leben. Das realisiert man erst, wenn man so nah an diesem Hilfsnetzwerk dran ist und sozusagen ein Baustein ist, der da mitarbeitet. Und das ist man dann als Betreuungsrichterin. Und was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass ein Teil ist, man muss die Leute eben persönlich anhören. Wichtig ist persönlich anhören, also wirklich mit ihnen sprechen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Es ist ja ein sehr sensibler Bereich, ne? Wenn die Leute nicht zu Gericht kommen können, dann fährt man als Richterin zu den Leuten nach Hause. Das heißt, so wie man vielleicht als Zivilrichterin oder als Strafrichterin Sitzung hat, hat man als Betreuungsrichterin dann eine Anhörungstour. Man steigt ins Taxi und fährt meistens in so Bezirken, wo das dann Sinn ergibt. Also man kombiniert so ein bisschen Haushalte, die nebeneinander liegen. Und dann fährt man die nacheinander ab und wird dann da meist schon freudig erwartet. Manchmal auch mit Kaffee und Keksen. Das lehnt man dann als Richterin ab, aber es ist irgendwie trotzdem sehr sympathisch, wie man da empfangen wird. Und die freuen sich schon total auf einen, weil sie jetzt wissen, heute kommt die Richterin. Und wir reden darüber, wie es mit mir weitergeht, wie es mit meiner Betreuerin weitergeht, ob die weiter für mich tätig ist. Ich hoffe es und so. Und es ist eine sehr, sehr erfüllende Aufgabe, weil man eben ganz intimen Einblick in die Leben der Menschen bekommt und dann eben maßgebliche Stellschrauben dafür stellt, dass sie weiter so leben können, wie sie eben leben. Und oft sind das Personen, die können dadurch ganz anders wieder am Leben teilhaben, als sie das könnten, wenn sie einfach alleine irgendwo sitzen würden und die Gesellschaft sie vergessen würde. Und so kriegt man live mit, wie die Leute wieder entweder ans Leben zurückgeführt werden oder einfach teilhaben können. Und das ist, also sinnstiftend, da geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Das ist wirklich, wirklich ein toller Bereich.
Und Voraussetzung ist, dass den Leuten natürlich so gut geht, dass der Besuch sinnvoll ist, ne? Also, oder gehst du dann auch in Pflegeeinrichtungen oder auch ins Krankenhaus, ja, im Zweifel?
Immer. Und auch wenn jemand im Koma liegt, das ist sowas, was man auch sich, weil persönliche Anhörung ist da natürlich schwierig, aber das ist eben genau das, was das Gesetz vorsieht. Man muss immer persönlich anhören, und wenn es nur heißt, dass man sich einen persönlichen Eindruck verschafft, wie es der Person tatsächlich geht. Und das heißt auch, dass man oft auch in Krankenhäuser fährt, und das sind oft auch Intensivstationen, und das sind manchmal auch Menschen, die, denen ging es vorgestern noch wunderbar, und dann erleiden sie einen ganz schweren Autounfall. Fall und man kann im Moment die Angehörigen nicht erreichen. Es müssen aber wichtige medizinische Maßnahmen getroffen werden. Dann muss erstmal der Richter kommen. Dann dürfen die Ärzte nicht einfach irgendwas entscheiden. Dann muss dieses System eingerichtet werden, außer es ist lebensbedrohlich, ne? Und dann muss der Richter kommen und dann fährt der Richter dahin und dann spricht man mit den Menschen, die da, also wenn sie ansprechbar sind, spricht man mit ihnen und auch sonst spricht man mit den Ärzten und ist maßgeblich dabei. Und das sind genauso ganz gravierende gesundheitliche Entscheidungen, die da manchmal getroffen werden, die vielleicht wirklich einschneidend sind. Also Beispiel Amputation, steht dann unterm Richtervorbehalt. Und dann muss man selber als Richterin zusammen mit den Ärzten, zusammen mit Verfahrenspfleger, Betreuer und wer nicht alles da dann mitwirkt, entscheiden, was gemacht werden muss medizinisch. Das ist also eine hochverantwortungsvolle Aufgabe, aber auch wirklich, also näher an sozusagen dem echten Leben geht es ja gar nicht mehr, ne? Und es ist ein sehr ausgeklügeltes System, das eben so gut funktioniert, weil das ist ja alles eine Art Kontrollmechanismus, ne? Dass man sagt, da soll eben der Richter auch mit drauf gucken, dass da keine Entscheidungen einfach so von den Ärzten dann ohne richterlichen Vorbehalt oder wie auch immer getroffen werden können oder auch von Angehörigen.
Wird man da in irgendeiner Form darauf vorbereitet oder geschult, oder ist das einfach, ja, ich sag mal, gesunder Menschenverstand, den man entwickelt, indem man dann häufiger in der Situation war und natürlich auch die Expertise von Ärzten und so weiter dazu bekommt?
Ja, also entscheidend ist Letzteres, ne? Also man hat ja selber den Sachverstand gar nicht. Ich habe ja Jura studiert, nicht Medizin. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich bin entscheidend davon abhängig, was die Ärzte sagen. Ich kann aber natürlich und lege da dann auch so einen Maßstab an, dass ich sage, ist das für mich plausibel? Verstehe ich das? Ich frage auch so viel nach, bis ich es verstanden habe. Und ich kann auch im Notfall, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie habe ich es nicht verstanden und irgendwie kommt mir hier was komisch vor, kann ich auch noch mal einen anderen Arzt befragen. Also diese Mechanismen habe ich. Und man wird, also es gibt Schulungen, die einen auch darauf vorbereiten, diesen Rechtsbereich zu übernehmen. Vieles lebt aber, und das ist bei uns ganz oft so, auch so davon, dass man von Kolleginnen und Kollegen lernt, ne? Also man fährt zum Beispiel am Anfang dann auch bei Kolleginnen und Kollegen mit, die das schon ganz lange machen. Und da gibt es dann auch immer welche, die sagen, du, ich habe morgen mal so einen ganz komplizierteren Termin im Krankenhaus, willst du da mal mitkommen? Das wäre jetzt vielleicht für dich mal eine Gelegenheit, um mal zu sehen, wie sowas abläuft. Und dann fährt man einfach mit wie so eine Art Hospitation und kann dann auch alle Fragen stellen. Und das würde ich sagen, ist das, wo man eigentlich am meisten lernt, ne?
Was auf jeden Fall, glaube ich, schon ganz deutlich wurde, ist, man ist auf jeden Fall mehr, und du hast es auch schon gesagt, Generalistin als Spezialistin.
Absolut.
Was empfiehlst du denn, wie man dann trotzdem seinen Rechtsbereich findet und wie flexibel kann man denn dann auch noch mal zwischen Rechtsbereichen wechseln? Du hast am Anfang ja schon ein bisschen gesagt zu so dieser Aufteilung.
Also ich empfehle immer ausprobieren. Ne? Es gibt manchmal gibt es Menschen, die wollen gar nicht so viel ausprobieren, die wissen, ich möchte Zivilrecht machen, ich mache jetzt Strafrecht mal, dann fühle ich mich bestätigt, dass ich Zivilrecht machen will und dann mache ich Zivilrecht. Und das ist auch völlig in Ordnung und das ist bei uns auch total möglich. Also man kann dann auch einfach ins Zivilrecht wechseln und sagen, und jetzt bleibe ich hier einfach für immer. Das geht und wie gesagt, es gibt auch viele, die das so machen. Es gibt aber auch viele, die es anders machen und die eben diese Vielfalt auch zu schätzen wissen. Und da würde ich mich auch dazu zählen. Und da ist es wirklich so, dass man sich einfach, also meines Erachtens hilft, einfach immer wieder Offenheit beweisen und sich offen zeigen und einfach probieren und ja, mutig sein, auch mal wieder was Neues auszuprobieren.
Was würdest du denn sagen, wie sich generell das Berufsbild der Richterinnen und des Richters aktuell verwandelt? Also Stichwort E-Akte, auch KI-Projekte, Digitalisierung im Allgemeinen.
Ja, also E-Akte ist für uns natürlich ein Riesenvorteil. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit der Digitalisierung, aber fast. Also viele Bereiche sind komplett digitalisiert. Und das ist natürlich für uns, also für uns, die das kennen, seit Jahren mit dicken Akten zu tun zu haben oder auch mit Akten, die halt irgendwie immer von A nach B gebracht werden müssen, ist das für uns natürlich jetzt genial. Und das ist auch kein Geheimnis. Wir haben keine festen Arbeitszeiten. Wir sind, die richterliche Unabhängigkeit greift auch, was unsere Arbeitszeiten angeht, also dass wir unsere Arbeitszeit frei einteilen können. Wir müssen natürlich unsere Sachen schaffen, aber wir können trotzdem entscheiden, wie und von wo wir arbeiten. Und diese Flexibilität dann in Kombination mit der E-Akte ist natürlich genial. Also da kann ich ja im Prinzip wunderbar, also ohne Probleme im Homeoffice arbeiten, wenn ich das möchte. Ich persönlich gehe gerne ins Gericht. Ich mag den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Gibt es auch viele, die so sind wie ich, aber es sind schon, da ist schon ein Wandel erkennbar, dass der ein oder andere, der ist nicht mehr so viel zu sehen, würde ich sagen. Aber das sind die, die vorher vielleicht auch nicht so viel zu sehen waren. Also von daher, die gerne Sozialkontakte hier im Gericht pflegen, sind auf jeden Fall noch da. Naja, und KI und weitere Digitalisierung, das ist natürlich ein spannender Prozess auch für uns. Wir merken da schon so einen Unterschied zur Wirtschaft und zur Anwaltswelt, die mit ihren KI-Systemen, glaube ich, schon eine ganze Ecke weiter sind als wir. Ich sage mal so, der Bereich Justiz und KI ist jetzt auch nicht ganz einfach. Wir sind ja auch irgendwie ein hochsensibler Bereich. Da muss natürlich datenschutzrechtlich etc. ganz viel beachtet werden, unabhängig davon, dass wir jetzt auch die Entscheidungsprozesse jetzt nicht auslagern an KI, ne, sondern es geht im Moment für uns eher so um Strukturierungstools, um auch so Masseverfahren und sowas in den Griff zu bekommen. Erst recht, wenn wir dann von Anwaltsseite mit KI-Schriftsätzen, ich will nicht sagen überschwemmt, aber manchmal ist es überschwemmt werden. Da muss man natürlich dem irgendwie Herr werden. Das wird spannend, würde ich sagen. Aber es gibt eben auch vieles, da wird die KI nichts ändern. Und Betreuungsrecht ist so ein Beispiel, wo, also das wird sich so schnell nicht wandeln, ne? Also da kann man noch so sehr, da ist die E-Akte auch digital und trotzdem bin ich ja im Kontakt mit dem Menschen. Und so ist es hier ja ganz viel. Und wie oft wir dann, obwohl wir Online-Verhandlungen machen könnten, dann eben doch sagen, es hat Vorteile, auch uns alle mal einmal in einen Saal zu setzen, auch gerade mit Naturparteien, ne, zu sprechen. Das ist natürlich, das bleibt einfach eine Tätigkeit, die nahe Menschen ist und so schnell. Bevor wir nicht den Robo-Judge haben, wird sich da, glaube ich, nichts ändern. Und da glaube ich im Moment noch nicht dran.
Lass uns jetzt nochmal über eine ungewöhnliche Kombination sprechen, die ihr, also du als Person, aber auch das OLG Hamburg mit dir vereint.
Ja.
Nämlich Social Media und Justiz.
Sehr gerne.
Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, LinkedIn für das OLG Hamburg zu machen?
Ja, also damals unter unserem damaligen Personalreferenten, das ist also der Richter, der neue Richterinnen und Richter einstellt und also im ersten Schritt, ne, der sozusagen die Einladung macht und die Bewerbungsgespräche organisiert, dann auch führt und so weiter und so fort. Der hatte damals schon so ein ganz gutes Gespür dafür zu sagen, also LinkedIn, da ist irgendwie viel los und wir sind da gar nicht präsent und irgendwie oder zumindest noch nicht so richtig viel und es wäre, glaube ich, gut, wenn wir da mal was machen würden. Und dann kam so eine Anfrage im Kollegenkreis, ob jemand Lust hätte und ich hatte ein LinkedIn-Profil, das war sehr gut vernetzt, aber das lag komplett brach. Also da war überhaupt nichts. Ich hatte, glaube ich, 2 Beiträge in meinem Leben verfasst, noch in Studienzeiten und sonst nichts. Und da war auch noch so ein bisschen der Glaube in allen, na, ich bin ja Richterin, wofür brauche ich denn LinkedIn? Mhm. So. Und dann ich habe früher immer so Reiseblogs geschrieben, ich habe schon immer gerne Fotos gemacht und ich habe immer gerne schon Urlaubsporträts geschrieben über meine Reisen und sowas. Und deswegen hatte ich irgendwie Lust, dann mich diesem Projekt anzunehmen und habe mich gemeldet und habe gesagt, also wir können ja mal was machen, ich kann ja mal was über meine Tätigkeit als Strafrichterin schreiben. Mhm. Und so ging es los. Und dann muss man sagen, hat das sehr gut funktioniert. Ich glaube, der LinkedIn-Algorithmus, der war etwas überrascht über eine Person in Robe mit Samtbesatz. Da hat er gesagt, huch, ist das etwa eine Richterin? Das haben wir ja noch nicht so oft gesehen.
Oder eine Theaterschauspielerin.
Genau, es könnte eine Schauspielerin oder eine Richterin sein. Und der Algorithmus hat es dann so ins Orbit geschickt, dass der Kollege und ich dann kurz überrascht waren, dass es jetzt so gut funktioniert.
Cool.
Und wir dann aber natürlich auch gesagt haben, okay, jetzt machen wir damit auch weiter. Und genau, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch schon so 5 Beiträge oder sowas vorbereitet. Und ab da ging dann so eine Zeit los, wo ich alle 2 Wochen dann wusste, also das war mein Rhythmus zu der Zeit, weil ich hatte ja 100% Strafrichtertätigkeit hier an einem sehr beschäftigten Amtsgericht. Also ich hatte auch noch anderes zu tun. Aber es hat großen Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich dadurch haben wir ganz viel gelernt, ne? Wie das so ist, wenn man es dann einfach macht. Also große Learnings aus Reaktionen, was kommt gut an, was löst vielleicht Unmut aus in der LinkedIn-Bubble, wie sind die Kommentare, wie moderiert man und so weiter. Und ja, daraus entstand dann so ein kleines Skillset und auch irgendwann bei mir so ein bisschen der Druck, dass ich gesagt habe, also ich würde da gerne mehr Zeit reinstecken, aber das geht irgendwie nicht neben meiner Arbeitszeit, also einfach so daneben als Hobby. Da habe ich auch nur bedingt auf Dauer Lust zu. Wäre schon schön, wenn wir das irgendwie institutionalisieren. Und er war da ja zum Glück sehr hinterher und auch offen. Und auch das OEG, muss man sagen, und auch die Politik hier in Hamburg hat das gesehen und hat gesagt, okay, da ist Bedarf, wir müssen da irgendwie uns, das scheint zu funktionieren, das war auch so ein bisschen, ist auch eins meiner Learnings zu sagen, manchmal einfach erstmal machen und Fakten schaffen und dann kommt eben auch keiner mehr an einem vorbei. Ne? Also das ist so, wenn man dann erstmal angefangen hat und die Resonanz so positiv ist, dann kann auch schlecht jemand sagen, das wollen wir alles nicht, sondern die Chance, dass jemand sagt, oh cool, das hat sich ja schon ein bisschen etabliert und sich gezeigt, dass das gut funktioniert. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und schaffen vielleicht Stellen und Equipment und so. Die ist sehr viel höher. Und so war es hier im Prinzip. Und dann hat es eine Stelle gegeben, erst eine R1-Stelle, also eine Richterstelle am OEG und dann irgendwann, auf die ich mich dann beworben habe, mit einer Kollegin zusammen. Und dann irgendwann gab es dann den Rest des Teams. Und jetzt sind wir ein ganzes Social-Media-Team. Und das macht ganz viel Freude, vor allem, weil wir eben nicht nur Werbung im richterlichen Bereich machen, sondern für alle Berufsgruppen bei Gericht. Und deswegen ist unser Team in der Hinsicht auch mit verschiedenen Berufsgruppen besetzt, also mit einer Rechtspflegerin und einer Justizangestellte und noch einer Richterkollegin und ich. Und dadurch haben wir ganz viel Perspektive auf verschiedene Berufsgruppenbereiche und können da eben auch gut Social-Media-Werbung machen.
Wenn man mit juristischen Arbeitgebern spricht und es geht um Social Media, ist meistens die Lösung irgendeine Form von Marketingagentur. Also die meisten trauen sich nicht selbst loszulegen, sondern sagen, okay, da schalten wir jetzt jemanden ein und der macht dann für uns die Posts oder bereitet Inhalte auf. Ihr habt ja so einen totalen, wie du schon gesagt hast, Hands-on-Ansatz. Was hat euch eigentlich dazu bewogen, das so zu machen und eben nicht über irgendeine Agentur zu gehen?
Ja, ich glaube, das sind zwei Gründe. Also einmal haben wir kein Geld für eine Agentur. Das ist das eine, ne? Also wir sind ja im Staatsdienst, das sind ja alles Steuergelder. Es ist, ne, die Haushaltssituation ist immer angespannt, das ist normal. Das heißt, um jeden Cent muss man irgendwie kämpfen und da haben andere Sachen Priorität. So, das ist ja auch richtig. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, und das lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass es uns großen Spaß macht, sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht so hands-on machen. Aber man sieht natürlich auch irgendwie, dass es self-made ist. Ne? Also es ist so, es spielt in unser Grundkonzept zu sagen, wir wollen die Justiz nahbar zeigen, wir wollen sie zugänglicher machen, wir wollen irgendwie Hemmschwellen abbauen, immer so diese, die Justiz, da kann man nicht reingucken, was machen die da eigentlich? Ein Richter, mit einer Richterin sprechen, traue ich mich nicht, so diese Vorurteile. Und das ist, finde ich, sieht man dann unserem Content auch an, dass man eben sieht, okay, das ist wirklich self-made und das sind eben auch die Dinge, die uns wirklich beschäftigen. Das sind unsere eigenen Ideen, die sind geboren aus unserem Arbeitsalltag. Und ich finde, das macht eben den Unterschied zur, also ohne dass ich will, ne, die Marketingagenturen, es gibt auch viele, die das richtig super machen, ja. Aber die haben natürlich nicht so diesen Blick nach innen und können dann im Prinzip immer erst im zweiten Schritt dann das auf die PS auf die Strecke bringen und sagen, so würden wir es jetzt umsetzen. Und bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen ungefilterter. Dadurch ist es auch nicht immer alles perfekt. Also wir sind ja gar nicht in der Hinsicht ausgebildet. Deswegen, wir machen auch so ein bisschen Learning by Doing. Aber es macht uns dann vielleicht auch ein bisschen sympathisch, dass der eine oder andere denkt, naja, gut, sie üben auch noch ein bisschen.
Absolut, aber du sprichst eigentlich gleich auch ein Bedenken an, das viele äußern. Wie findet man denn auch diese Balance zwischen Authentizität und gleichzeitig aber auch Seriosität, die ja von euch als Justiz absolut erwartet wird?
Ja, das ist die große Kunst und das ist unser täglich Brot. Also da gibt es kein Patentrezept. Wir haben am Anfang einmal im Rahmen unserer Konzepterarbeitung unsere Werte auch festgeschrieben und auch so ein bisschen unsere, so eine Art Image so herausgearbeitet, wofür wollen wir stehen, wofür steht die Hamburger Justiz, auch Hamburg, ne, als sozusagen in Abgrenzung zu anderen Justizen, was ist sozusagen, was macht uns aus als Hamburger Justiz, und das ist sozusagen die Leitlinie, an der wir uns orientieren, und dann ist es im Prinzip unser Daily Business, also wir sitzen hier regelmäßig zusammen in kreativen Brainstorming-Runden und jeder bringt Ideen mit und dann fliegt alle naslang, fliegen Ideen eiskalt wieder raus, weil wir sagen, können wir nicht machen, können wir als Justiz nicht machen, schmaler Grad, nee, das Thema lieber nicht. Das ist, also, ne, also ich würde sagen, von den Ideen, die präsentiert werden, also locker die Hälfte fliegt wieder raus, wenn nicht mehr. Und das sieht man eben nicht. Man sieht immer nur das, was wir dann tatsächlich posten. Aber es ist ja nicht so, dass das alles das ist, was hier schon auf dem Schreibtisch liegt, sondern hier liegt sehr viel mehr. Und das ist im Prinzip einfach so die Herausbildung von so einem inneren Kompass, ne? Dass man irgendwie sagt, was ist im Rahmen dessen, was wir als Justiz machen können. Was ist aber auch, wir wollen ja nicht die ganz sichere Schiene fahren. Ne, dann spielt man wieder in das verstaubte und langweilige Image, was die Justiz vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch hat, was wir ja gerade abbauen wollen. Also man muss sich auch ein bisschen mutig zeigen, aber es ist ein schmaler Grat. Also das ist, ich würde sagen, das ist die große Kunst. Wenn man das schafft, dann hat man es eben geschafft in dem Bereich. Und ja, das auch da, ich glaube, ein Stück weit ist es auch einfach anfangen. Mehrere Leute drauf gucken lassen, also nichts alleine machen, sondern mindestens 4-Augen-Prinzip, wenn nicht 6-Augen-Prinzip, und vor allem auch die Zielgruppe drauf gucken lassen. Das ist auch wichtig. Und dann einfach mal ausprobieren. Und notfalls funktioniert mal was nicht und dann ist es auch ein Learning.
Du hast auch gesagt, dir ist es wichtig, diverse Vorbilder sichtbar zu machen. Wie kriegt ihr das hin? Wie kann man das konkret umsetzen?
Ja, das ist uns immer ein großes Anliegen, weil wir wollen eben nicht, dass es an einer Person hängt, sondern wir wollen eben das zeigen, was wir hier auch haben, nämlich eine Vielfalt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen. Die Kunst ist natürlich so ein bisschen, also es ist sowieso schon gerade im richterlichen Bereich nicht so einfach, Leute zu finden, die überhaupt mitmachen wollen, weil natürlich da auch viele bei sind, die sagen, ich möchte nicht ins Internet, ich mache hier eine wichtige Aufgabe, ich bin vielleicht auch in hochsensiblen Verfahren aktiv, wo ich vielleicht nicht unbedingt will, dass ich dann noch parallel im Internet irgendwie was von mir preisgeben muss. Völlig verständlich und auch absolut zu respektieren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon die erste Schwelle, dass wir überhaupt Leute finden müssen, die mitmachen. Wir geben uns halt große Mühe, da so eine Diversität reinzubringen, ne? Also wir halten immer Augen und Ohren offen nach Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, mitzumachen. die Neueinstellungen laufen ja im Prinzip alle über unseren Tisch, dass wir sehen, wer fängt neu in Hamburg bei uns an. Wir haben ja auch so eine Vorstellungsserie, wo wir die dann einmal zeigen und mit so einem Kurzlebenslauf präsentieren. Und oft stellt sich da ja schon so heraus, ach Mensch, da ist vielleicht auch jemand bei, der hätte mal Lust mitzumachen, und dann überlegt man, und wir haben im Prinzip so interne, na, auch im Kopf so Listen mit Leuten, wo wir sagen, Mensch, der hat immer Lust, der hat, ist motiviert, der sieht super aus vor der Kamera, macht das wie, als hätte er nichts anderes gemacht. So.
Ein Naturtalent.
Und, ja, genau. Und solche Leute haben wir ja, und die sammeln wir natürlich. Und je länger wir das machen, desto mehr von denen haben wir im Petto. Aber ja, also es ist nicht immer einfach, und mir ist es zum Beispiel ein Dorn im Auge, dass wir nur Frauen im Team sind, im Social-Media-Team. Also ich hätte gerne einen Mann mit im Team, weil das ist, also alle Nas sagen, hinterfrage ich uns nochmal kritisch und sage, Mädels, ist das zu weiblich? Es sieht irgendwie sehr rosa alles aus. So, und das ist so, da muss man sich wirklich, wirklich, also je diverser das Team, desto besser. Und das sind so Sachen, das hätte ich eigentlich gerne anders, aber gut, in dem, was ich kriegen kann, ne?
Aber ein Problem, das ich von einem juristischen Arbeitgeber, glaube ich, noch nie gehört habe, weil in der Großkanzlei ist es genau immer andersrum. Wir brauchen eigentlich noch eine Frau oder im Idealfall bitte nicht nur eine Frau. Und das soll natürlich dann auch möglichst repräsentativ für die generelle Aufteilung in der Kanzlei sein. Von daher bei euch der Aufruf genau andersrum. Aber klar, warum sollen nicht auch Männer das Social-Media-Team verstärken?
Ja, ich glaube, das Social-Media-Thema ist einfach, also es ist immer noch so ein bisschen so ein Frauenthema. Und deswegen, dass bei uns die Bewerbungs-, also die Bewerber zeigen, dass das irgendwie eben eher so ein Frauenthema ist irgendwie. Ich finde es schade. Also ich glaube, wir haben auch super männliche Kolleginnen und Kollegen, die das toll machen würden. Aber mal gucken. Kann ja noch kommen.
Ja, genau. Müssen noch rekrutiert werden.
Ja,
hatten
genau.
Wir schon mal einen Inhalt, der so richtig in die Hose gegangen ist? Also wo ihr wirklich,
also wir hatten noch
eine Erklärungsnöte kam?
Keinen klassischen Shitstorm, würde ich sagen. Also es zieht sich alles in Grenzen. Wir haben manchmal Beiträge, die Gemüter erhitzen, so ganz unerwartet. Also das ist für uns dann auch immer wieder irgendwie eine Erkenntnis. Wir hatten zum Beispiel mal einen Beitrag dazu, dass Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger in Hamburg jetzt auch Robe tragen dürfen in bestimmten Entscheidungssituationen. Das hat die Gemüter erhitzt, warum auch immer. Also es ist dann, dass man sich fragt, also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer oder eine meiner Kolleginnen und Kollegen, also Richterkolleginnen und Kollegen, ein Problem damit hat, dass ein Rechtspfleger bei einer Zwangsversteigerung eine Robe anhat. Und trotzdem kocht dann da sowas hoch, dass man denkt, verstehe ich jetzt nicht, aber ich muss es dann vielleicht auch nicht immer alles verstehen. Früher war es oft so, der Dorn im Auge waren die Papierakten, was ich auch total verstehen kann. Ne? Das ist so, zum Glück sind wir mittlerweile ja so weit mit der Digitalisierung, dass es nicht mehr so viele Papierakten gibt. Aber es gibt so Reizthemen, ne? Wo wir so ein bisschen, wo wir wissen, das ist so ein bisschen schwieriges Thema, ein bisschen Glatteis, aber wir gucken schon sehr genau. Aber so richtig in die Hose gegangen, würde ich sagen, zum Glück noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Also ich glaube, es gehört auch ein bisschen dazu.
Ja, natürlich. Und kontrovers tut natürlich dem Algorithmus auch gut, ne? Also wenn diskutiert wird, wird das natürlich auch besser ausgespielt. Von daher macht das ja auch Sinn. Und gerade solche Themen, Digitalisierung, laden natürlich eigentlich auch zu einem gewissen Politik-Bashing dann ein, wo man sich generell dann darüber aufregen kann, ob in Deutschland die Digitalisierung schon weit genug fortgeschritten ist.
Das ist ja auch legitim. Mhm. Das Problem ist es, wenn es das Justizbashing wird und wir so ein bisschen, wir sitzen dann ja leider nicht an dem Hebel, der wirklich im Moment akut was ändert. Ne? Deswegen ist das dann manchmal so ein bisschen frustrierend, weil wir denken, naja, wir sind ja selber manchmal an der einen oder anderen Stelle frustriert und würden uns ein bisschen mehr Schnelligkeit wünschen. Aber nichtsdestotrotz, für uns ist immer wichtig Transparenz. Und wenn wir irgendwie zur Aufklärung beitragen können und Leute haben ein Vorurteil, denken, hier ist alles voller Papierstapel und man sieht eben, wie ganz konkret die Kollegin nur noch mit dem Laptop arbeitet, das ist für uns ja schon, vielleicht, wenn das schon was in den Köpfen auslöst, wäre das ja schon super.
Absolut, da könnt ihr sicher mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen.
Ja.
Wir haben über die Sinnhaftigkeit gesprochen. Lass uns mal über Gehälter sprechen oder beziehungsweise die Justiz als Arbeitgeber. Aha. Großkanzleien sind ja wirklich mit den Einstiegsgehältern absolut durch die Decke gegangen, zumindest zum Teil. Sechsstellig, würde ich sagen, ist fast normal mittlerweile. Das muss man als Großkanzlei bieten, um mithalten zu können. Das ist bei der Justiz ein bisschen anders. Wie kann man da überhaupt noch gegenhalten?
Ja, also Gehalt ist jetzt vielleicht nicht unser Selling Point, würde ich sagen. Wobei man ja das auch immer so ein bisschen relativ sehen muss. Ne? Also wenn man sich für den Job in der Justiz entscheidet, dann entscheidet man sich ja meistens für diesen Job auf Lebenszeit, so ist es ja gedacht. Und das heißt eben auch, dass man dann auch am Ende durch in der Pensionierung ja mit dem Arbeitgeber sozusagen verbunden bleibt, nämlich auch über eine ziemlich hohe Pension. Und das darf man immer nicht aus den Augen verlieren. Also die Altersvorsorge, die ist ja ja, die muss man im Prinzip mit einpreisen. Ne? Also deswegen sind da so ein paar Dinge, die sind jetzt nicht, die sehen im ersten Moment, sieht es wie eine Riesendiskrepanz aus, aber da sind schon noch so ein paar Stellschrauben, die gehen in die richtige Richtung. Trotzdem sind wir da nicht konkurrenzfähig mit Großkanzleigehältern, gar keine Frage. Und ich finde auch, es spricht überhaupt nichts dagegen, uns Richterinnen und Richter besser zu bezahlen. Das ist ja auch ein Thema, was wir durchaus immer wieder auch bemängeln und was man sich auf jeden Fall angucken muss, wenn wir wollen, dass unser Rechtsstaat konkurrenzfähig bleibt und bestehen bleibt und wenn wir wollen, dass vernünftige Leute diesen Job machen, dann muss man eben auch entsprechend bezahlen. Das ist schlechtweg so. Das ist das eine. Trotzdem ist eben die Justiz als Arbeitgeber, ich meine, du merkst es ja an mir und ich muss das wirklich sagen, ich habe sehr, sehr viele zufriedene Kolleginnen und Kollegen. Es gibt eben so viele andere Vorzüge, die das Gehalt so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Also das Gehalt ist ja trotzdem so, dass ich davon vernünftig leben kann. Ne? Und jetzt, ich mache meine Urlaube, ich habe meine tolle Wohnung hier in Hamburg, also ich nag nicht am Hungertuch, um Gottes Willen. Und es tritt aber auch einfach in der Relevanz so ein bisschen in den Hintergrund. Also es geht dann eben nicht mehr um, ja, was kaufe ich mir als nächstes für ein teures Auto oder was kaufe ich mir als nächstes für ein teures Regal. Das ist einfach gar nicht so relevant. Mhm. Dafür gehe ich morgens gern zur Arbeit. Und ehrlicherweise, ich kenne viele, die sehr, sehr viel verdienen und die das nicht sagen können. Und die auch in dem Moment, in dem man sich fragt, wenn du jetzt finanziell ausgesorgt hättest, würdest du deinen Job dann noch machen? Das mit Nein beantworten. Und ich würde dir meine Hand dafür ins Feuer legen, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen das weiterhin mit Ja beantworten würden. Nicht 100%, nicht jeden Tag. Ich würde weniger zur Arbeit gehen, da schon, noch mehr Hobbys machen. Aber ich würde den Job weitermachen, weil er mir eben so viel Spaß macht. Und das ist schon besonders. Und dann diese Flexibilität, ne, die Unabhängigkeit, die wir haben, das sind alles so Dinge, die sind ja mit Geld im Prinzip gar nicht aufrechenbar. So, ne? Und die machen aber alle eine extreme Lebensqualität, was die Arbeitswelt angeht. Aus einfach. Diese Freiheiten, die wir hier haben, diese Eigenorganisation, das Sinnhaftige, über das wir schon gesprochen haben, also das Sinnstiftende an der Tätigkeit, das ist eben irgendwie finanziell nicht zu messen. Ne? Und das sind die Sachen, mit denen wir punkten können. Die Familienfreundlichkeit, auch noch was ja auch viele, muss man auch sagen, viele auch irgendwann in die Justiz zieht, das ist auch eine Tatsache. Also man kann bei uns hier wunderbar auch in Teilzeit arbeiten, auch in Vollzeit arbeiten mit Kindern. Auch durch diese Flexibilität ist man da eben in seiner Arbeitseinteilung super flexibel, sein eigener Chef im Prinzip. Das sind alles so Dinge. Aber Großkanzleigehälter wird man bei uns nicht verdienen.
Gibt es generell Vorurteile über den Richterberuf, die dir häufig begegnen, die aber überhaupt nicht stimmen?
Ständig. Ist ja auch ein Grund für unsere Social-Media-Arbeit, damit wir mit Vorurteilen aufräumen können, immer und immer und immer wieder. Mein Lieblingsvorurteil ist der Hammer im Gerichtssaal. Den haben wir nicht, keine Hammer im Gerichtssaal. Und genau, das andere Vorurteil, was ich oft höre, was mir auch so ein persönliches Anliegen ist, ist, dass man immer alleine ist bei Gericht. Also ich glaube, ganz viele haben Angst, wenn sie sich vorstellen, in der Kanzlei bin ich in so ein Team eingebunden und mache alles als Team und als Richterin bin ich dann so ganz auf mich allein gestellt. Und das stimmt natürlich in der Konsequenz, dass ich meine Urteile alleine fälle, gerade am Amtsgericht, ne, am Landgericht sowieso ein bisschen anders gegebenenfalls, aber am Amtsgericht allein, das ist richtig. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich nie allein im Gericht und ich bin auch mit meinen Entscheidungen nicht allein, weil ich kann ja auch immer mit Kolleginnen und Kollegen auch über Dinge sprechen und auch mir Input holen und sagen, Mensch, wie würdest du das entscheiden? Hast du sowas schon mal entschieden? Ich tue mich schwer mit der und der Einschätzung. Das rechtliche Problem ist irgendwie, das habe ich so noch nicht gefunden. Was meinst du? Und das sind so Austausche, die pflegen wir ganz bewusst, also auch in ganz konkreten Besprechungsrunden, zu denen man sich trifft und vielleicht bestimmte Rechtsgebiete dann auch bespricht oder wo man Fragen mitbringen kann und auch am Amtsgericht ganz, ganz normal, dass man immer mit Akten auch zu Kollegen geht und sagt, ich brauche mal Hilfe und man ist nie allein und deswegen ist mir das so ein Anliegen, weil ich das so, also ich glaube, die Leute würden wirklich vom Glauben abfallen, wenn sie bei uns in so einem Amtsgericht mal über den Flur laufen und merken, was da für eine Kommunikationskulisse herrscht zwischen Kolleginnen und Kollegen und dadurch fühlt man sich so nicht. Natürlich steht am Ende mein Name unter dem Urteil, das heißt, ich trage das alleine und diese Verantwortung, die muss ich auch übernehmen wollen, sonst bin ich in dem Job nicht richtig. Wenn ich lieber möchte, dass jemand anders unterschreibt und die Verantwortung nimmt, dann muss man einen anderen Beruf machen. Aber nichtsdestotrotz, dass man hier jetzt sozial irgendwie mit niemandem mehr spricht und nur noch allein in seinem Büro sitzt und keine Menschen mehr zu Gesicht bekommt, das ist überhaupt nicht so. Und deswegen ist mir das ein Anliegen, das zu betonen.
Ein weiteres starkes Argument für die Justiz.
Genau.
Gibt es denn was, was du jungen Juristinnen und Juristen raten würdest, die mit dem Gedanken spielen, in die Justiz zu gehen, aber vielleicht noch unsicher sind?
Uns natürlich bei Instagram und LinkedIn folgen.
Das sowieso, das packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotes.
Der Werbeblock.
Ja, nee, das müssen wir in die Shownotes packen, damit man wirklich euch verfolgen kann und auch sieht, was ihr so tagtäglich macht.
Also ich würde immer sagen, eigene Eindrücke sammeln. Das kann sein Praktika, das kann sein auf Karrieremessen mal mit uns ins Gespräch kommen, einfach mal Fragen loswerden. Das kann sein, einfach mal in eine Gerichtsverhandlung gehen. Die meisten Gerichtsverhandlungen sind öffentlich. Man kann in die Gerichtsgebäude in Hamburg einfach reinspazieren, also gegebenenfalls nach einer Sicherheitskontrolle einfach reinspazieren und sagen, ich setze mich jetzt hier mal in den Sitzungssaal und guck draußen auf so einer, nennen wir Sitzungsrolle, steht dran, was drin passiert und dann kann man sich einfach hinten reinsetzen und mal zugucken. Und einfach Eindrücke sammeln, ne? Und das machen wir eben, das versuchen wir ja nun in den sozialen Medien auch zu machen, dass wir diese Eindrücke auf einer größeren Plattform sichtbar machen, dass Leute einfach reingucken können, ohne dass sie extra herkommen müssen oder ein Praktikum machen müssen. Das sollen sie natürlich trotzdem machen, aber genau. Und dann einfach einen eigenen Eindruck gewinnen, wie der Job tatsächlich ist, damit man eben nicht am Ende eine Berufsentscheidung trifft und von dem einen Berufsbild sozusagen Abstand genommen hat auf so einer Tatsachengrundlage, die gar nicht richtig war, ne? Weil man einfach von lauter Vorurteilen und dann vielleicht noch schlechten Erfahrungen im Referendariat, das kann ja auch mal passieren, ne? Dass man da jemandem zugeteilt wird, wo man sagt, oh, kann ich mich gar nicht mit identifizieren, das ist ein ganz anderer Persönlichkeitstyp als ich, das kann immer passieren und deswegen versuchen wir so viele unterschiedliche Persönlichkeiten im Internet zu zeigen, um zu sagen, guck mal, wie groß die Bandbreite ist der potenziellen Vorbilder, die du hier finden kannst, wo du sagen kannst, Mensch, mit so einer Arbeitsweise und so einer Person kann ich mich auch identifizieren. Das war immer unser Mantra, weil wir feststellen, wenn jemand im Referendariat einen tollen Ausbilder oder eine tolle Ausbilderin hatte, dann ist die Bereitschaft, sich in der Justiz zu bewerben, wesentlich höher. Und das ist schade für alle die vielleicht super Richterinnen und Richter wären, aber in der Ausbildung vielleicht ein bisschen Pech hatten. Und das ist der Sinn, ne, dass man eben verschiedene Persönlichkeiten sehen kann. Und deswegen Eindruck verschaffen, eigenen Eindruck verschaffen, eigene Meinung bilden, Vorurteile tackeln und hinterfragen, viele Fragen stellen und dann kann man immer noch in die Kanzlei gehen.
Stimmt, klar, wenn man zu diesem Schluss kommt, dass man doch lieber Kanzlei machen möchte, dann steht einem der Weg ja immer noch offen.
Und man kann auch dann noch kommen. Also das machen wir ja auch ganz viel, dass Personen erstmal in der Kanzlei anfangen, auch mehrere Jahre da bleiben und da erstmal ihren Weg gehen und sich dann irgendwann noch für die Justiz entscheiden. Und das finden wir auch total super. Also da spricht überhaupt nichts gegen, diesen Weg zu wählen. Im Gegenteil, die Berufserfahrung ist für uns auch toll. Man muss sich nur das Generalistendasein dann noch vorstellen können, ne? Also das ist eben, glaube ich, irgendwann die eigene Schwierigkeit, wenn man sehr, sehr lange einen Bereich gemacht hat, dann zu sagen, puh, und jetzt potenziell nochmal Strafrecht, oh Gott, so. Wenn man sich das aber zutraut, und schaffen tut das jeder, aber wenn man sich das zutraut, dann spricht gegen so einen Wechsel überhaupt gar nichts, im Gegenteil.
Anni, letzte Frage an dich. Wenn du einen Wunsch an die Justiz der Zukunft frei hättest, was wäre das?
Ein kleiner Wunsch.
Ja, auch ein großer.
Ja, ich habe, glaube ich, einen großen. Ich wünsche mir, dass wir schaffen, unseren Rechtsstaat zu erhalten. Und das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Und da spielen all diese Dinge auch eine Rolle. Also da spielt eine Rolle, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, auch im Internet. Da spielt eine Rolle, wie viele Ressourcen wir in Themen wie Digitalisierung stecken, wie viel wir unseren Richterinnen und Richtern bezahlen. Und da spielt auch eine Rolle, dass sich genug Leute finden, die diesen Job machen wollen, eben um genau das zu erhalten, nämlich, dass wir in einem Rechtsstaat leben können. Und es ist ein kleiner Wunsch, aber es ist halt so unfassbar wichtig. Genau, ein kleiner, großer Wunsch. Es ist so unfassbar wichtig, weil wir in dieser Demokratie, in der wir leben, die wir, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen für selbstverständlich erachten, und diesem Rechtsstaat, den wir hier haben, der, wenn man sich die Weltpolitik anguckt, nicht selbstverständlich selbstverständlich ist, die können wir nur erhalten, wenn wir wirklich alle auch uns das immer wieder bewusst machen, dass wir an was Großem arbeiten. Und ich sehe auch unsere Social-Media-Arbeit als einen Beitrag dazu, weil die junge Generation, die ist auf Social-Media, die ist nur noch auf Social-Media und die informiert sich darüber. Und wenn wir da nicht auftauchen, dann existieren wir quasi förmlich für die nicht. Und das kann nicht sein. Und deswegen finde ich das so wichtig und deswegen wünsche ich mir, dass sich noch mehr Leute dafür begeistern können, diese Arbeit sichtbar zu machen.
Anni, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und ich muss dir am Ende ein Kompliment machen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Gast, eine Gästin hatten, die so leidenschaftlich von ihrem Beruf gesprochen hat wie du. Und ich glaube, das hat man wirklich sehr stark durchgehört und ich glaube, du hast da dem einen oder anderen große Lust auf die Justiz gemacht.
Ich hoffe das, das freut mich sehr. Und wenn es noch Fragen gibt, soll der oder die mir einfach schreiben bei Instagram oder bei LinkedIn, also jederzeit auch einfach sich melden, ne, wenn ich jetzt irgendwas nicht beantwortet habe. Aber das freut mich sehr, wenn das rübergekommen ist und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere sich begeistert für unsere schöne Hamburger Justiz.
Ja, vielen, vielen Dank an dich.
Sehr gerne. Danke, Magdalena.
Das war Ann-Christine Anni Becker.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.